ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich glaube, so viele Gäste hatte ich in meiner Sendung noch nie. Ich begrüße ganz herzlich die Traumatherapeutin Maike Mertens und ihre Ehefrau Bonnie Leben. Hallo.
Hallöchen.
Hallo.
Und wenn jetzt einer denkt, die braucht mal eine neue Brille, das sind doch nur zwei Gäste, dann kann ich nur sagen, der Schein trügt. Bonnie, wie viele Personen leben in dem Körper, der zur Person mit dem Namen Bonnie Leben gehört?
Ich würde sagen, ungefähr eine ganze Schule.
Eine Schule?
Ja, also es ist keine Schulklasse, es ist ungefähr eine ganze Schule.
Welches Alter steht in deinem Pass?
Der Körper ist 24 Jahre alt.
Und wie alt sind die Personen, die in deinem Körper wohnen, tatsächlich?
Ganz unterschiedlich. Also ganz viele sind tatsächlich sehr, sehr jung. Von Babyalter an bis ja, Kinder, Jugendliche haben wir. Wir haben aber auch Personen, die älter sind als der Körper.
Okay, also älter als 24. Ja. Mit welcher Person spreche ich gerade? Welche ist gerade vorne?
Ich bin 4'6". Also es gibt auch Personen, die einfach nur eine Zahl als Namen haben oder gar keinen Namen. Genau, und ich bin 4'6". Ich bin zurzeit relativ viel im Alltag da.
Okay, was macht 4'6 aus? Wie würdest du diese Person charakterisieren?
Früher war es meine Aufgabe, vor allem den Überblick zu behalten. Also ich war früher eigentlich gar nicht im Alltag, sondern ganz, ganz, ganz viel innen und habe da ganz viel koordiniert, was ich jetzt natürlich immer noch machen muss. Aber seit ein paar Jahren darf ich so nach und nach auch das Leben kennenlernen, weil ich einfach viel mehr Zeit auch im Körper habe. Und das ist ganz, ganz schön, weil ich so auch mich erst kennenlerne.
So, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere ist inzwischen ziemlich verwirrt. Hintergrund ist, bei dir wurde eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert, als du 18 warst. Jetzt bist du, wie gesagt, 24. Du klärst in sozialen Medien auf Instagram darüber auf, sehr erfolgreich, hast jetzt noch ein Buch geschrieben mit dem Titel Eine Bonnie kommt niemals alleine. Und ich muss sagen, ich habe selten ein Buch gelesen, das ich so faszinierend fand und das gleichzeitig so viele Fragezeichen bei mir hinterlassen hat, weil es eben ganz, ganz anders ist, als wir das mit klassischem Denken erfassen können. Wieso war dir das so wichtig, mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen?
Letztendlich ist uns das super wichtig, weil es ganz, ganz viele Menschen betrifft. Also vielleicht ganz kurz, dissoziative Identitätsstörung ist das, was die meisten wahrscheinlich noch als multiple Persönlichkeit kennen. Und man denkt immer so, das ist was ganz Seltenes, aber das ist es letztendlich gar nicht, weil man sagt, so 1% der Bevölkerung betroffen ist. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das super viel. Genauso wie Trauma, was ja die Ursache von einer DIS ist. Das passiert überall. Gewalt passiert überall und Trauma muss im nahen Umfeld für möglich gehalten werden. Das muss im Bewusstsein eines jeden Menschen sein, um das von außen erkennen zu können, um da sein zu können, wenn sich jemand öffnet, um das verstehen und annehmen zu können und um auch helfen zu können. Passiert die ganze Zeit und es ist so wichtig, dass Menschen das im Bewusstsein haben, weil sich nur so auch etwas verändern kann.
Und du hättest dir wahrscheinlich auch gewünscht, dass du andere gekannt hättest, die dasselbe Thema gehabt hätten, als du die Diagnose hattest, nehme ich mal an.
Genau, das. Und zum anderen durften wir auch öfter die Erfahrung machen, dass wir auf Menschen getroffen sind, die sich auskannten. Sonst hätten wir die Diagnose nicht so früh bekommen. Es war so viel wert und ich wünsche mir so sehr, dass das nicht nur die Ausnahme ist, sondern dass ganz viele betroffene Menschen das so erleben dürfen.
Du sprichst immer von wir, ja. Das heißt, es ist klar, es gibt viele Personen in deinem Körper, viele Bonnies. Jetzt können sich die meisten von uns, denke ich, gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, sich einen Körper zu teilen. Kannst du mal versuchen, das zu beschreiben?
Letztendlich teilen wir uns den Körper und die Lebenszeit. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die meisten Personen sich nicht erinnern können, was außen passiert, während sie gerade nicht da sind. Das heißt, es ist halt immer eine Person am Steuer, also vorne, und übernimmt das Handeln des Körpers. Und je nachdem, was dann so für Trigger, also Auslöserreize im Außen oder auch im Innen sind, kann das eben auch wechseln. Das heißt, wir wissen nie, welche Person am nächsten Tag, am nächsten Morgen aufsteht. Wir wissen nie, wer dann die Termine macht. Wir können nicht planen, weil immer irgendwie ein Wechsel passieren kann. Und was auch ganz wichtig zu sagen ist, ist, dass es zumindest bei uns kein übergeordnetes Ich gibt. Also das sind wirklich alles vielschichtige und komplexe Menschen, wie du auch letztendlich.
Nur eben viele. Ja. Aber es gibt schon ein paar, die vorwiegend vorne sind, oder?
Genau.
Also sind jetzt nicht alle 100 oder noch mehr als 100 immer vorne. Wie viel sind es etwa?
Oh, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil sich das auch immer ein bisschen abwechselt. Aber es ist immer so eine Handvoll Personen, die im Alltag viel da ist. Und dann ist das natürlich abends, wenn es dunkel wird, dann auch nochmal oft anders. Dann sind dann auch vielleicht eher Personen da, die noch sehr, sehr in der Vergangenheit und in ihrem Trauma hängen. Aber es ist so ein Grüppchen, das für den Alltag zuständig ist.
Könnte es mir denn passieren, dass am Ende der Sendung eine andere Person vor mir sitzt als 4-6?
Ja.
Okay.
Aber das würdest du sehr wahrscheinlich nicht merken.
Warum nicht?
Weil wir von Anfang an gelernt haben, uns anzupassen. Also die DIS ist ja ein Schutzmechanismus. Das passiert, um zu überleben und um uns zu schützen. Und wir haben eben auch gelernt, dass wir am geschütztesten sind, wenn wir nicht auffallen.
Ich frage mal deine Ehepartnerin Maike, die ja auch noch Traumatherapeutin ist. Würdest du es denn merken, so einen Wechsel? Würdest du es sehen?
Oft merke ich es, manchmal merke ich es nicht. Also gerade in so einem Setting, wo wir vielleicht nicht nur unter uns sind, sondern andere noch da sind, würde es vielleicht auch mir weniger auffallen als im normalen Alltag zu zweit.
Ihr habt ja auch zwei Hunde. Merken die das, wenn so ein Wechsel stattfindet?
Ja. Unser Hund kennt von Anfang an mehrere von uns. Also der war halt einfach da und wir auch. Und der merkt das sofort. Also der kann das ganz klar unterscheiden. Es gibt Personen, die er auch sehr, sehr gut kennt, wo er dann sofort herkommt und sofort kuscheln möchte. Er merkt das auch oft, wenn dann eine Person vorne ist, die er noch nicht kennt. Da ist er dann auch unsicher und tastet sich erstmal ganz, ganz vorsichtig vor. Also das fällt schon immer auf.
Jetzt hast du ja Personen, die auch noch Kinder sind. In deinem Buch kommt zum Beispiel immer wieder Tessa vor, die ist 10. Würde ich es da merken, wenn plötzlich Tessa vor mir sitzen würde? Weil ich denke, das würde ich merken.
Ja, das würdest du merken.
Weil die dann eben, wie eben ein 10-jähriges Kind wahrscheinlich sprechen würde.
Genau.
Also ich finde, auch Tessa schafft es sehr gut, erwachsen zu wirken in Situationen, wo es darum geht, nicht aufzufallen. Also auch das.
Wenn sie dann nicht viel spricht.
Genau.
Also wenn sie dann halt einfach nicht so viel.
Und kannst du es denn irgendwie beeinflussen?
Nein, also Wechsel sind für uns nicht kontrollierbar. Aber man kann es provozieren, wenn man die Trigger kennt. Also es gibt zum Beispiel auch positive Trigger, wie zum Beispiel ein Kuscheltier von einer bestimmten Innenperson. Aber kontrollieren können wir da gar nichts. Nee.
Wie fühlt sich so ein Wechsel an? Wie hat man sich das vorzustellen?
Für uns ist ein Wechsel im Grunde ein Wechsel der Lebensrealität, in der wir uns gerade befinden. Es gibt ja auch eine Innenwelt, in der parallel agiert wird. Das heißt, während wir hier sprechen, sind andere Personen im Inneren und unterhalten sich auch und können sich dort begegnen.
Also die hören uns gar nicht zu jetzt.
Nee. Manche schon, aber die meisten nicht. Und wenn es wechselt, dann bin ich einfach plötzlich entweder vorne oder plötzlich im Innen und muss mich ganz neu einstellen. Dieser Übergang, das ist für mich nicht spürbar. Ich weiß nicht, ob da jemand anderes von uns vielleicht anders antworten würde. Aber ein Wechsel bedeutet für uns in erster Linie ganz schnell orientieren und einfach weitermachen.
Das heißt aber im Klartext, es kann dir passieren, dass du plötzlich an einem anderen Ort bist und keine Ahnung hast, wie du hingekommen bist.
Ja.
Zum Beispiel hier in diesem Radiostudio.
Ja.
Ist dir das schon mal passiert?
Ständig. Also unser Leben besteht daraus. Mittlerweile ist das zumindest zwischen den Alltagspersonen ein ganz kleines bisschen fließender, sodass zumindest manche Informationen im Innen ankommt und man zumindest weiß, wie und warum man da hingekommen ist. Aber ganz oft halt auch nicht.
Aktuell arbeitest du als Künstlerin, du hast aber ja auch mal richtig angestellt gearbeitet und hast in dem Buch beschrieben, dass du dann zum Beispiel eines Morgens zur Arbeit gegangen bist, aber den Raum quasi noch nie gesehen hattest, nicht wusstest, was deine Kollegen sind, nicht wusstest, wo dein Spind ist. Wie geht man mit so einer Situation um? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, das war damals eine Person, Fiona, glaube ich, die vorher nur Trauma erlebt hat und dann das erste Mal auch im Alltag da war und das dann einfach wuppen musste. Und wir sagen immer, funktionieren funktioniert immer, weil wir das schon unser Leben lang trainiert haben, dass wir einfach, sobald wir vorne sind, egal was ist, weitermachen und im besten Falle dabei nicht aufhalten. Darin sind wir ganz, ganz, ganz gut, weil wir das so lange lernen mussten.
Du hast ja sogar als Rettungssanitäterin mal gearbeitet, auch gerne gearbeitet.
Ja.
Wie hast du es geschafft, dass dann immer Personen vorne waren, die das auch konnten, die diesen Beruf gelernt haben? Weil wenn da plötzlich Tessa da wäre und es ist ein Notfall und die hätte nicht gewusst, was sie machen sollte.
Ich verstehe total, dass das von außen nicht so richtig greifbar ist. Aber die Ausbildung haben ja mehrere gemacht. Das heißt, mehrere wussten auch, was sie tun müssen und wie. Und in solchen Situationen sind dann in der Regel auch nur die Personen da, die das wirklich können. Weil eben dieses Funktionieren für alle von uns, das ist einer der wenigen Punkte, wo wir uns alle einig sind, oberste Priorität hat. Ich funktioniere und ich falle nicht auf. Und wir würden auch niemals irgendjemand anderen in Gefahr bringen wollen.
Mit 18 hast du die Diagnose bekommen. Wie alt warst du, als du das Gefühl hattest, irgendwas stimmt mit mir nicht?
Auf die Frage würde jede Person anders antworten.
Okay.
Es gibt ja Personen, die das schon immer wissen, die im Innen eben Kontakt zu anderen haben. Für die das ganz normal ist, viele zu sein, für die das ganz komisch ist, dass es dafür eine Diagnose gibt. Und das sind hauptsächlich die Personen, die eben auch Erinnerungen an das Trauma haben, an die Traumata. Und Alltagspersonen, also die, die zu all dem gar keinen Zugang haben oder hatten, haben bis zur Diagnose gar nichts wahrgenommen. Also im Nachhinein erklärte die Diagnose dann vieles, was die dann erst einordnen konnten. Aber vorher wurde das halt auch nie hinterfragt.
Also du bist mit 13 zum Hausarzt gegangen und hast gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin dement.
Genau, weil jede Erklärung für uns naheliegender gewesen wäre als wir sind viele und traumatisiert.
Und du hast deshalb gesagt, du bist dement zum Hausarzt, weil du immer wieder die Situation in deinem Leben hattest, dass du dich an Dinge nicht erinnern konntest. Weil du sie eben faktisch als die Person, die zum Hausarzt ging, gar nicht erlebt hattest.
Genau, die Personen, die damals im Alltag waren, für die war das so, dass da einfach Lücken waren. Und dann manchmal konnte man sich einreden, ich habe bestimmt einfach einen langen Mittagsschlaf gemacht. Aber manchmal war das dann eben schon auffällig lange, sodass man irgendwie keine Erinnerung an die Ferien hatte. Ja.
Und der Hausarzt konnte das überhaupt nicht einordnen, hat gesagt, naja, vergisst einfach mal was.
Genau.
Ne? Frage an Maike als Traumatherapeutin, ist es typisch, dass so eine DIS oft gar nicht oder erst sehr spät diagnostiziert wird?
Ja, das ist leider sehr typisch. Also selbst mit 18 ist die Diagnose noch unglaublich früh. Viele Betroffene kriegen die Diagnose viel, viel später erst, haben vorher alle möglichen anderen Diagnosen, die aber de facto dann gar nicht stimmen. Und es ist sehr, sehr schwer, eine DIS zu diagnostizieren, das ist klar.
Warum ist es so schwer?
Weil es ein Schutzmechanismus ist und eben erstmal nicht auffällt. Wenn eine Alltagsperson zum Arzt geht, die hat keine Ahnung, dass da unzählige Traumata stattgefunden haben. Die hat zwar vielleicht ein Gespür, irgendwas ist komisch, aber da ist ja keine Verbindung zu der eigentlichen Ursache, was da wirklich los ist. Und das macht es sehr, sehr schwer. Und hinzu kommt, dass Ärzte aller Fachrichtungen die DIS nicht genug auf dem Schirm haben.
Inzwischen weiß man ja, dass sich diese DIS im MRT auch mit Hirnscans nachweisen lässt. So wahnsinnig lange weiß man das aber noch nicht. Und braucht aber natürlich erstmal den Verdacht, ne? Dass es das überhaupt sein kann. Sonst macht man das ja gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, viele haben ja auch Angst vor so einer Diagnose, weil man sofort an irgendeinen Horrorfilm denkt, wo irgendwie ein abgespaltener Teil der einen eigenen Persönlichkeit mordet, während der andere davon gar nichts mitkriegt. Wie war das für dich, Bonnie, als du die Diagnose bekommen hast?
Für viele von uns war das gar kein Ding, weil sie sich dachten, hey, weiß ich doch, was möchtest du jetzt von mir?
Aber die Person, die Diagnose bekam, die im Vordergrund stand.
Für die hat sich alles auf den Kopf gestellt, weil ja das ganze Bild, das die von unserem Leben hatten, hinterfragt werden musste. Also das hieß ja, dass diese Personen einfach ganz, dass da ganz schlimme Sachen passiert sind und diese Personen sich nicht daran erinnern konnten. Und das ist unvorstellbar.
Ich will dich jetzt nicht zwingen, da irgendwelche Details zu enthüllen. Gibt es denn was, was du dazu sagen kannst oder möchtest, was dir da widerfahren ist?
Mhm. Genau, also letztendlich entsteht das nur, wenn ganz, ganz früh über langen Zeitraum wiederholt mehrere Traumata passieren. Und Trauma kann alles sein. Bei uns war das Gewalt in unterschiedlichsten Formen. Also psychisch, sexuell, physisch, alles, was man sich vorstellen kann und noch mehr, von mehreren Tätern ausgehend. Das heißt, das war jetzt nicht nur ein Täter, was nicht weniger schlimm wäre, sondern es war eine Tätergruppierung und das hat eben schon ganz früh angefangen und lange angehalten.
Und die Person, die bei dir gerade im Vordergrund ist, 4-6, die hat da Erinnerungen auch dran?
Genau, ich kann mich daran erinnern, weil ich vieles davon auch selbst erlebt habe. Es gibt aber viele Alltagspersonen, die dazu gar keinen Zugang haben. Das heißt, die haben eben den Rest übernommen und konnten auch nur funktionieren, weil es eben Personen wie mich gab, die das Trauma übernommen haben.
Das kann entstehen, wenn ein Kind jünger als 5 Jahre ist, also in einem sehr frühkindlichen Stadium. Maike, wieso ist es Eltern nicht möglich, dass sich das entwickelt, wenn das Kind älter als 5 ist?
Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir noch keine vollständig integrierte Persönlichkeit. Das entwickelt sich in den ersten Lebensjahren. Und man sagt, so ungefähr bis zum 5. oder 6. Lebensjahr. Und bis dahin ja kann dieses Integrieren, dieses Zusammenwachsen zu einer Gesamtpersönlichkeit durch massivste Traumata unterbrochen werden. Dass dadurch einzelne Persönlichkeiten nebeneinander existieren. Sobald wir eine integrierte Persönlichkeit haben, ab einem gewissen Alter, kann die das dann auch nicht mehr entstehen.
Heißt, eigentlich ist es gar keine Störung, sondern eigentlich ist es eine gesunde Reaktion der Psyche, die sagt, das Leid ist zu viel für eine Person. Ich spalte das auf verschiedene Personen auf, die das dann gemeinsam quasi ertragen können. Und eine Person im Alltag oder mehrere Personen im Alltag kriegen das gar nicht mit und funktionieren einfach weiter.
Das ist eine gesunde Reaktion auf eine kranke Situation.
Jetzt hast du ja trotzdem immer wieder Situationen gehabt, ja, in denen du auch ins Krankenhaus kamst, weil du zum Beispiel Spuren von Gewalt an deinem Körper hattest, an die du dich aber nicht erinnern konntest, wie die passiert sind. Wie hast du dir das selbst erklärt?
Das ist ja erst ganz viel später passiert. Also bis zur Diagnose war da nicht viel, was den Alltagspersonen hätte auffallen können. Also auch körperlich. Vieles wurde dann als Selbstverletzung abgetan. Manches davon waren auch Selbstverletzungen, aber auch an die konnten sich die Alltagspersonen nicht erinnern. Und Gewalt kann ja auch stattfinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Das heißt, nicht alles ist immer am Körper sichtbar. Und das, was sichtbar war, das wurde von Alltagspersonen einfach ausgeblendet. Die haben auch gar keine richtige Körperwahrnehmung. Also die nehmen Schmerzen fast nicht wahr. Die spüren gar nicht, wenn mit dem Körper irgendwas anders ist. Vielleicht auch, weil das eben der Standardzustand war.
Das heißt, wenn du dich jetzt irgendwo verbrennen würdest oder so, würdest du es, je nachdem, welche Alltagsperson vorne ist, gar nicht unbedingt mitbekommen.
Genau.
Gab es denn außer den Erinnerungslücken, die du hattest, als du erstmals mit 13 zum Hausarzt gegangen bist und gefragt hast, bin ich dement, noch andere Dinge, die dich damals im Alltag als Jugendliche irritiert haben?
Also die Alltagspersonen haben schon gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, es ging uns nicht gut und irgendwann hatten wir dann auch immer mehr mit Depressionen zu kämpfen und dann auch eben auch mit Selbstverletzungen. Genau, und was eben ganz viel war, waren diese Zeitlücken und das Gefühl, ganz vieles nicht mitzubekommen. Also auch, wenn man Menschen getroffen hat, die einen anscheinend kannten und gut kannten und man die nicht wiedererkannt hat. Oder wenn man eine Klassenarbeit zurückbekommen hat in einer ganz anderen Schrift und sich gar nicht daran erinnern konnte, die überhaupt geschrieben zu haben. Solche Situationen. Also es waren kleine Sachen, die wir dann auch ganz schnell verdrängt haben.
Jetzt warst du ganz exzellent in der Schule, muss man sagen. So gut, dass du irgendwann sogar vom Matheunterricht freigestellt wurdest, um ein Frühstudium Mathematik beginnen zu können. Aber auch da müssen doch irgendwie mal vielleicht Personen vorne gewesen sein in der Schule, die von Mathe keine Ahnung hatten, oder?
Ja,
und deine Arbeit mal komplett verhauen haben.
Ja, das ist passiert, dass wir in einem Fach immer nur Einsen hatten und dann auf einmal eine Fünf.
Und alle Personen haben eine unterschiedliche Handschrift. Wie hast du dir das erklärt, wenn in deinem Heft plötzlich eine andere Handschrift auftauchte?
Ach, habe ich mal eine andere Stimmung gehabt oder saß ich irgendwie schräg da? Alles kann man sich immer irgendwie anders erklären, wenn man das möchte.
Aber ich frage mich schon, hätten Freunde von dir oder auch die Lehrer, die vor dir saßen, das nicht irgendwie mitkriegen müssen?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Man muss ja bedenken, dass man dazu dieses Thema auf dem Schirm haben muss. Weil wenn man jemanden mit einer unterschiedlichen Handschrift sieht oder mit jemand, der sich plötzlich anders verhält, dann ist mein erster Gedanke nicht, oh, der ist bestimmt viele. Dazu musst du wissen, dass eine Diss existiert und wie das aussieht. Und selbst dann ist das super schwierig zu erkennen, weil der auch ganz vieles zusammenspielen kann. Also das, wenn ein Mensch Erinnerungslücken hat, dann bedeutet das jetzt nicht gleich, dass der viele ist, sondern eine Diss ist ja eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Aspekten.
Trotzdem, ich meine, eine Person bei dir, ich weiß jetzt nicht, welche das ist, kann hervorragend Klavier spielen.
Ja.
Welche ist das?
Das ist Isa.
Isa. So, und die anderen eben nicht, ja?
Ja.
Die können zum Teil noch nicht mal Noten lesen.
Ja.
Dann muss doch zum Beispiel deiner Klavierlehrerin aufgefallen sein, einmal habe ich eine exzellente Schülerin und in der nächsten Woche sitzt da jemand, der keinen Ton spielen kann.
Das ist auch aufgefallen, deshalb haben wir dann irgendwann auch keine Vorspiele mehr gemacht, weil uns das so getriggert hat, dass dann immer eine andere Person vorne war und wir dann da saßen und plötzlich nicht weiterspielen konnten. Also ja, das ist aufgefallen, aber wir konnten das ja auch nicht erklären. Was sollen wir dazu sagen, wenn da Personen da sind, die gar nicht wissen, wo das herkommt.
Ja, aber du warst ja noch jung, aber eine erwachsene Klavierlehrerin hatte das ja wahrscheinlich vorher nicht erlebt, dass sie permanent Schüler vor sich sitzen hatte, die sehr unterschiedlich leistungsfähig waren, was das Klavierspielen betrifft.
Wir sind sehr gut darin, das zu überspielen. Dann gehe ich halt mal schnell aufs Klo, wenn ich gerade merke, oh, ich weiß nicht, wo ich bin. Dann versuche ich aus der Situation zu flüchten oder ich sage, oh, mir geht es gerade gar nicht gut, wir müssen das jetzt hier unterbrechen oder oh, ich habe 2 Nächte lang nicht geschlafen, deshalb kann ich mich gerade gar nicht konzentrieren. Man kann das immer irgendwie überspielen.
Du hast deine Therapie gemacht, damit lange begonnen, bevor ihr beiden euch kennengelernt habt. Dennoch kannst du vielleicht erklären, Maike, als Traumatherapeutin, was ist das Ziel so einer Therapie?
Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie der jeweilige Stand ist, der Person, die eben in die Therapie kommt. Es kann sein, dass es erstmal darum geht, Kontakt herzustellen zwischen den einzelnen Innenpersonen. Oder die Alltagspersonen, die erstmal überhaupt dann annehmen müssen, ja, es gibt nicht nur unsere Realität des normalen Alltags, sondern es wurden auch schwerste Traumata erlebt. Oder natürlich für die Personen, die traumatisiert sind, dann wirklich auf die Traumata zu gucken, dafür Raum zu geben.
Aber Heilung im Sinne, wie wir uns das jetzt so naiv vorstellen, man fügt die ganzen Personen wieder zu einer Person zusammen, die ist nicht möglich.
Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde nicht pauschal sagen, das ist nicht möglich, aber von vielen Betroffenen ist das gar nicht das Ziel. Das kommt drauf an, wie viele Innenpersonen da sind, ob das was ist, was überhaupt realisierbar ist. Weil letztlich müssen wir uns vorstellen, wenn theoretisch alle Personen eins werden würden, gibt es eine Person, die all das trägt, was alle gemeinsam vorher getragen haben. Ne? Jeder Einzelne für sich. Ist das überhaupt möglich,
das die Frage ist, warum wird das von außen als Heilung überhaupt angesehen? Bedeutet es überhaupt Heilung? Dass man einen Zustand erreicht, der von der Psyche ja von Anfang an verhindert wurde.
Und die Person, die eine Diss hat, war ja nie eins.
Ja. Das heißt, du kannst dir auch wahrscheinlich genauso schwierig, wie es für uns ist, sich vorzustellen, dass man viele ist, ist es für dich, dir vorzustellen, dass du eins sein könntest.
Genau, absolut.
Aber wichtig ist, glaube ich, dass die Personen, die man im Körper hat, sich einigermaßen miteinander verstehen und nicht gegen die Person, die vorne ist, arbeiten.
Ein Miteinander mehr als ein Gegeneinander zu erreichen. Das könnte zum Beispiel ein Therapieziel sein oder überhaupt erstmal eine Kommunikation. Ich glaube, das ist wirklich ja erstmal ganz individuell, wie der aktuelle Stand ist.
Bonnie, dann lass uns mal drüber reden, wie das bei dir funktioniert. Wie triffst du Entscheidungen?
Wenn wir ganz ehrlich sind zu dir und zu uns selbst, dann ist es nach wie vor so, dass die Person, die gerade vorne ist, eine Entscheidung nach ihrer Meinung trifft. Das heißt, in den meisten Fällen, vor allem bei kleinen Entscheidungen, finden dann nicht wirklich Absprachen statt. Wenn jetzt ganz große Entscheidungen anstehen, dann gucken wir, dass wir dafür viel Zeit haben. Dann ist es so ein bisschen möglich, sich im Innen auszutauschen oder eben auch das aufzuschreiben. Also einen Raum zu geben für alle Personen, ihre Meinung dazulassen.
Es gibt quasi ein gemeinsames Tagebuch.
Ja, genau. Und trotzdem kann man niemals alle mit einbeziehen. Es gibt immer jemanden, der entweder gar nicht mitbekommt, was da jetzt gerade für eine Entscheidung ansteht, oder der einfach ganz anderer Meinung ist. Also es ist keine Demokratie.
Was ist, wenn die 10-jährige Tessa vorne ist und beschließt, ich kaufe jetzt nur Süßigkeiten ein, statt was anderes?
Passiert.
Ja. Und du hast wunderbar lila gefärbte Haare. Sind die anderen Bonnies in dir da auch zufrieden mit? Oder gibt es auch welche, die dann morgens vom Spiegel sehen und sagen, hä, wieso sind meine Haare lila?
Also wenn jemand ganz unzufrieden mit der Haarfarbe wäre, dann wäre die schon längst anders.
Okay, dann hätte er nämlich, als er vorne wäre, die Chance genutzt und hätte sie umgefärbt.
Auf jeden Fall.
Wie lange brauchst du morgens zum Anziehen?
Das kommt drauf an, wer da ist.
Okay.
Tessa zieht sich ein schönes Kleid und pinke Socken an. Es gibt aber auch Personen, die stehen eine Stunde vorm Spiegel und schminken sich ausgiebig.
Das heißt aber auch, das kann passieren, dass du dich mehrfach am Tag umziehst, oder?
Ja,
wenn du plötzlich sehr unglücklich bist.
Nur dann. Die allermeisten haben, wie gesagt, nicht wirklich eine Verbindung zum Körper. Das ist denen völlig egal. Und das steht ja auch nicht im Vordergrund. Die meisten haben eben auch mit Traumata zu kämpfen. Die haben ganz andere Probleme, als wie der Körper jetzt aussieht.
Was ist denn mit Autofahren? Du hast einen Führerschein. Wie schaffst du es, dass da nicht eine Bonnie am Steuer sitzt, die es gar nicht beherrscht?
Das ist ähnlich wie mit dem Arbeiten. In der Theorie kann es immer zu jeder Person wechseln. In der Praxis passiert das nicht, wenn es um unsere Sicherheit geht und um die Sicherheit anderer Menschen. Das heißt, beim Autofahren sind eben auch nur Personen vorne, die auch Autofahren können. Und jeder Mensch muss mit einem Führerschein natürlich auch verantwortungsbewusst umgehen. So wie sich andere Menschen vielleicht nicht ins Auto setzen, wenn sie total krank sind und Kreislaufprobleme haben, setzen wir uns nicht ins Auto, wenn wir merken, oh, heute fühlen wir uns irgendwie instabil. Da könnte jetzt auch ein Wechsel passieren, der nicht gut wäre. Dann machen wir das nicht.
Wie pflegst du Freundschaften, wenn sich eine Freundin mit dir zum Kaffee verabredet? Weiß ja gar nicht, wer kommt.
Genau. Unsere Freunde müssen letztendlich offen für uns alle sein. Also das funktioniert nicht, dass Freunde nur mit einer Person von uns befreundet sind, sondern es ist halt immer ein Überraschungspaket.
Aber da könnte ja dann schon jemand zum Kaffee trinken kommen, theoretisch zumindest, der mit der Freundin gar nichts am Hut hat, oder?
Der würde dann wahrscheinlich gar nicht kommen.
Okay.
Ja, und das Freundschaften sind ja auch eine Art positiver Trigger. Das heißt, wenn uns ein Mensch gegenüber sitzt, mit dem wir eine tiefe Verbindung haben, dann ist es viel eher so, dass dann auch die Personen da sind, die da sein wollen und die mit diesem Menschen sprechen wollen.
Wie ist es denn bei euch in eurer Beziehung? Maike, mögen dich alle Bonnies?
Mit Sicherheit nicht. Es sind also so viele, das wäre, glaube ich, sehr vermessen zu sagen.
Also du kennst sie auch nicht, ne, alle?
Nein, natürlich nicht. Das ist gar nicht möglich, dass ich alle kennenlerne, weil es so viele sind.
Magst du denn die, die du kennst, alle?
Ja, also alle, die ich bisher kennengelernt habe, mag ich. Obwohl wahrscheinlich es einfach so ist, dass ich viel mehr schon gesehen habe, als ich weiß. Es stellt sich ja niemand vor, ne? Es ist ja nicht, dass ein Wechsel passiert und die Person sagt, ah, hier bin ich jetzt. Sei denn, es ist vielleicht Tessa, die sich gerade super freut, mich wieder zu sehen. aber das ist natürlich möglich, dass ich dann Personen gar nicht kennenlerne, die mal kurz da sind, die mich aber kennen.
Welche dieser Personen ist in einer Liebesbeziehung mit dir? Also welche hast du geheiratet, sage ich jetzt mal. Ist schon klar, dass Bonnie Leben diejenige war, die beim Standesamt erschienen ist. Aber ich glaube, es gibt nur eine einzige Person, die mit dir in einer Liebesbeziehung
ist. Genau, die Liebesbeziehung habe ich mit 4-6.
Okay.
Also mit mir.
Ja, genau. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt heute, ne? Alle drei.
Genau, hätte theoretisch auch anders sein können, dass jemand anders mit dir spricht und nicht wir sechs, genau.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Einfach in Berlin über den Weg gelaufen. Ich arbeite in Prenzlauer Berg. Ihr habt zu der Zeit in Mitte gewohnt. Und wir sind uns einfach begegnet. Und
wir haben ein paar sehr kommunikative Personen. Genau. Das heißt, wir lernen eigentlich immer jemanden kennen, wenn wir das Haus verlassen. Und am Anfang war das, glaube ich, Fiona, die sich dann dachte, ach toll, da habe ich jetzt eine schöne Freundschaft geschlossen. Und dann hat Maike nach und nach immer mehr Personen von uns kennengelernt. Also wir haben auch ganz schnell erzählt, dass wir viele sind. Da sind wir mittlerweile, wenn wir uns sicher fühlen, sehr schnell sehr offen. Und irgendwann war ich dann da. Und wir beide haben dann gemerkt, das ist irgendwie ein bisschen mehr als eine Freundschaft.
Jetzt ist es ja wirklich purer Zufall, dass du als Traumatherapeutin arbeitest, ne?
Genau.
Hattest du vorher schon Patienten und Patientinnen, die eine dissoziative Identitätsstörung haben? Oder war das für dich auch das erste Mal?
Nee, das war nicht das erste Mal für mich. Was vielleicht wichtig ist, damit erstmal, glaube ich, kein falsches Bild jetzt von mir entsteht. Ich bin Heilpraktikerin und habe mich auf Traumatherapie spezialisiert. Einfach, um das nochmal so wirklich zu benennen mit meiner Berufsbezeichnung. Ja, ich habe tatsächlich auch Klienten bei mir, die eine Diss haben. Das heißt, ich hatte vorher schon mit Menschen Kontakt. Das war nichts Neues für mich.
Also das heißt, als ihr euch kennengelernt habt und auch dann ineinander verliebt habt, war dir klar, das wird eine Beziehung, die komplett anders ist als so eine normale, gängige Zweierbeziehung.
Ja, auf jeden Fall. Also allein, selbst wenn es nur bei einer Freundschaft geblieben wäre, wäre auch die ja natürlich ganz anders als eine Freundschaft mit einer Person, die eben nicht viele ist. Aber auch die Liebesbeziehung. Weil letztlich habe ich die Liebesbeziehung ja nur mit 4-6. Aber es sind ja ganz viele andere Personen da, zu denen ich auch eine Beziehung habe, aber eben keine romantische. Das ist eine Freundschaft oder ich bin ja wie die große Schwester für die Kleineren zum Beispiel. Also sehr, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Aber zu allen, die ich bisher kenne, habe ich einfach so eine ganz tiefe Verbindung. Also die ist überall da.
Ist es für dich nicht zum Beispiel super traurig, wenn 4-6 dann mal für eine längere Zeit verschwindet? Oder passiert es nicht, dass die für eine längere Zeit verschwindet?
4-6 ist schon sehr regelmäßig da. Ja
aber letztendlich ist es bei anderen Beziehungen zwischen Einzelmenschen ja auch so, dass man seinen Partner nicht immer bei sich haben kann. Der Unterschied ist eher, dass wir uns nicht verabreden können. Also wir wissen einfach nicht, wie der nächste Tag läuft. Wir wissen nicht, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Aber auch hier ist Maike eine Art positiver Trigger und ich bin schon sehr, sehr viel da. Und trotzdem kann das jederzeit auch anders sein.
Ja.
Was ich persönlich, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, am unglaublichsten finde an so einer dissoziativen Identitätsstörung ist, die Personen sind nicht nur in ihrem Wesen unterschiedlich, sondern auch medizinisch messbar und nachweisbar in manchen Körperfunktionen. Beispiel Puls und Blutdruck schwanken von Person zu Person. Wie ist es bei dir, Bonnie?
Genau, das auch. Und wir nehmen das zum Beispiel auch ganz doll bei Allergien wahr. Es gibt Personen, die sind allergisch auf unseren Hund. Die allermeisten haben da gar keine Probleme. Die Sehstärke ist auch unterschiedlich.
Das finde ich auch unglaublich. Wie viele Brillen hast du mit verschiedener Sehstärke?
Viele. Wir haben vor allem verschiedene Kontaktlinsen. Aber es ist schon so, dass die Personen, die viel im Alltag sind, sehr ähnliche Sehstärken haben. Also es sind eher die Personen, die nicht so oft da sind und nicht so oft im Körper sind, die sich da sehr unterscheiden. Es gibt auch große Unterschiede bei der Reaktion auf Medikamente zum Beispiel. Das hat auch viel zu tun damit, wie sehr eine Person eben verbunden mit dem Körper ist.
Ist aber auch schwierig für einen Arzt, ne? Wenn du krank bist und Medikamente brauchst, dann da die richtige Dosis zu finden, weil das kann sich ja auch jederzeit verändern.
Absolut, ja.
Gibt es da irgendeine Erklärung dafür? Also ich kann das eigentlich, ich habe es gelesen und ich kann es irgendwie trotzdem nicht glauben.
Ich könnte es auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst erleben würde. Und das hat, glaube ich, mit ganz vielen Faktoren zu tun. Puls und Blutdruck unterscheidet sich natürlich, weil es Personen gibt, die einfach immer noch dauerhaft angespannt sind und im Kampfmodus. die Sehstärke kann sich unterscheiden, weil es Personen gibt, die zum Beispiel nur im Dunkeln da waren oder die irgendwelche Medikamente bekommen haben, die einfach in ganz anderen Zuständen waren, immer wenn sie im Körper waren. Also ich glaube, dass man vieles schon sehr, sehr logisch erklären kann.
Aber es zeigt letztlich auch, wie sich die Psyche auf den Körper auswirkt. Ne? Dass
absolut.
Es eben doch viel stärker ist, als wir das eben oft ja. meinen mögen. Gibt es denn Dinge, von denen du sagen würdest, das kann ich vielleicht dank meiner dissoziativen Identitätsstörung besser als andere Menschen?
Also die Diss hat keinen Vorteil, der all die Nachteile ausgleichen würde. Das ist wichtig zu sagen. Was ich bei vielen Betroffenen wahrnehme, ist, dass da eine ganz, ganz große Stärke sein kann, wenn sich mehrere Personen zusammenschließen und in irgendeinem Bereich ein gemeinsames Ziel haben. Dann können da verschiedene Fähigkeiten zusammenkommen, verschiedene Kräfte auch. Und dann ist es gibt Betroffene, die sind wahnsinnig stark und haben eine wahnsinnig große Ausdauer, die man wahrscheinlich nicht hätte, wenn man ein einzelner Mensch wäre, mental und körperlich nicht.
Du schreibst in deinem Buch zum Beispiel, du kannst sehr lange Auto fahren am Stück, weil ihr euch gegenseitig abwechselt quasi am Steuer.
Zum Beispiel.
Wird man nicht so schnell müde, ne?
Wenn das funktioniert, ja.
Bei aller Unterschiedlichkeit dieser einzelnen Personen, eins haben alle gemeinsam, sie malen gerne und auch richtig gut, wenn auch in verschiedenen Malstilen. Wer das sehen möchte, kann gern mal auf unsere Seite gehen. Wir haben das mit deiner Seite verlinkt. Und du kannst heute von deiner Kunst leben.
Ja.
Kannst du sagen, was macht das mit dir, wenn du da an der Leinwand stehst und malst?
Die
oder
Kunst,
mit euch.
Ja, die Kunst ist für ganz viele von uns ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Viele haben gelernt, nicht sprechen zu dürfen. Viele können gar nicht sprechen. Viele haben gar keinen Zugang zueinander. Und durch dieses Medium im Außen ist da so viel mehr möglich. Also es ist auch oft so, dass eine Person ein Bild anfängt, und jemand anderes ergänzt es dann und am Ende hat man ein Gemeinschaftswerk von ganz vielen Personen, die so also irgendwie ja auch miteinander kommuniziert haben auf eine Art und Weise, die im Innen gar keinen Zugang zueinander hätten. Und das ist total schön, weil das auf einer viel tieferen Ebene stattfindet, als diese dissoziativen Barrieren sind, haben wir das Gefühl.
Maike, was macht es mit dir, wenn du da stehst und Bonnie hat mal wieder ein neues Bild gemalt?
Ich bin immer fasziniert, ergriffen und ja, jedes Mal aufs Neue auch, also wirklich fasziniert, wie unterschiedlich diese Bilder doch alle sind. Oder dass man ne, bestimmte Dinge sieht, bestimmte Techniken, bestimmte Malarten, die sich dann doch auch wiederholen, was auch total spannend ist, wo man sieht, ah, okay, da haben ja waren vielleicht ähnliche Personen irgendwie beteiligt an den unterschiedlichen Bildern. Ja, und es ist einfach also schön und bewegend und berührend, diese Bilder zu sehen, weil bei mir auch ankommt, dass da so viel drin steckt.
Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Kommen, für eure Offenheit und für das sicherlich sehr ungewöhnliche und für mich auch sehr, sehr spannende Gespräch. Und habe jetzt noch ein kleines Dankeschön, ein Geschenk, an dem, wie ich hoffe, sowohl die Bonnies ein wenig Freude haben, als auch du, Maike. Das Buch Kunst ist weiblich. Das ist eine andere Kunstgeschichte von tollen Künstlerinnen von der Renaissance bis heute und ich finde, die Bonnies fügen sich da wunderbar ein.
Oh, danke schön.
Wie cool. Herzlichen Dank für euer Kommen und alles gut.
Danke dir.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.